Ich glaube, wir alle Trainer hatten ein paar Fragezeichen und wussten nicht so richtig, wo stehen wir. Wir haben uns alle sehr gefreut, dass wir wieder ran dürfen. Und trotzdem wussten wir nicht, wo stehen wir physisch. Technisch habe ich mir bei meiner Mannschaft keine Gedanken gemacht. Deswegen war es umso schöner, dass wir schnell Rhythmus aufgenommen haben, zwei schnelle Tore geschossen haben.
Das war Marco Rose, Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach, nach dem 3:1-Sieg in Frankfurt nach 66 Tagen Corona-Bundesliga-Pause. Ja, das war ein ganz merkwürdiges Spiel, ein ja irgendwie auch historischer Tag gestern in der Fußball-Bundesliga. Wir nehmen am 17. Mai auf und wir sprechen über einen 3:1-Sieg in Frankfurt. Wir, das sind Kevin Schulte und Fabian Engelbach hier im Pfostenbruch. Grüß dich, Fabian.
Hi Kevin, ja, Corona-Pause beendet. Borussia kommt besser aus den Startlöchern, als es sich irgendjemand erträumen konnte. Ich meine, nach 7 Minuten steht es 2-0. Das war mal ein Start nach Maß.
Und ich kann mich nur an eine so frühe 2-0-Führung erinnern im letzten Spiel von Jupp Heynckes, als wir gegen die Bayern nach 5 Minuten, glaube ich, 2-0 geführt haben und nach 10 Minuten stand es 3-1. Am Ende hat Bayern 4-3 gewonnen und ist eine Woche drauf Champions League-Sieger geworden.
Ja, richtig, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da saß ich auf Mallorca im Bierkönig, glaube ich, und habe das Spiel geguckt. Es war direkt nach dem Abitur und
das ist gut, dass du dich da noch dran erinnern kannst.
Abi-Feier. Und es waren super viele Bayern-Fans um mich rum und schon gut gefeiert nach dem 3-1. Der Rest war mir dann auch egal. Wir hatten noch die Chance, rein theoretisch an dem Spieltag sogar noch in die Europa League zu kommen. Sah auch nach 15 Minuten, standen wir in der Blitztabelle dann tatsächlich auf einem Europa League Platz, aber da musste irgendwie alles stimmen, irgendwie 3-4 Spiele, alle perfekt laufen. Am Ende hätte es so oder so, wie man es dreht und wendet, hätte, glaube ich, am Ende alles nicht geholfen. Also unser Ergebnis war am Ende dann auch egal, dass die Bayern das gewonnen haben. Aber kann ich mich auf jeden Fall auch noch gut dran erinnern, ja.
Genau, und im Nachgang hat dann Jupp Heynckes auf der Pressekonferenz die eine oder andere Träne verdrückt. Das war wirklich ein sehr emotionaler und ein sehr, sehr toller Tag, obwohl man verloren hat gegen die Bayern. So viel dazu. Wir haben gestern nicht verloren, wir haben 3-1 gewonnen in Frankfurt, sind perfekt reingestartet in dieses letzte Saisondrittel, kann man ja vielleicht so sagen, dieses letzte Saisonviertel unter besonderen Voraussetzungen. Geisterspiele, keine Fans. Ja, wie hast du den gestrigen historischen Spieltag verfolgt?
Ja, erstmal natürlich so ein bisschen anders als sonst. Wir waren es ja jetzt schon ein bisschen gewohnt, dieses Geisterspiel. Wir kannten es ja schon aus dem Derby. Gestern auch da muss ich sagen, die ganz große Anspannung, die fehlte bei mir jetzt so im Laufe des Tages, die kommt da auch einfach schwer auf. Als dann das Spiel aber lief, da war dann doch wieder etwas mehr Anspannung. Und anders als beim Spiel gegen Köln, wo in dieser Woche so viel passiert ist, wo irgendwie das ganze Land unter Corona-Schock stand, war gestern das Ganze schon wieder so ein bisschen mehr verdaut. Gestern, klar, können wir ja auch gleich nochmal drüber sprechen, diese Geisterspiele. Ich denke, da sind wir uns einig. Wir wollen die natürlich alle nicht. Und das Fußballromantikerherz in uns ist auch ganz klar gegen Geisterspiele. Nichtsdestotrotz war dann doch gestern bei mir wieder deutlich mehr Anspannung da während des Spiels, weil ich mich wieder mehr auf den Fußball irgendwie auch einlassen konnte, weil so die Gesamtsituation irgendwie nicht mehr so unruhig ist, finde ich. Wie ging es dir da gestern?
Ja, würde ich zustimmen. Erstmal habe ich am Nachmittag die Konferenzen verfolgt in zweiter und erster Liga, aber nur so nebenbei, sag ich mal. Zweitliga-Konferenz Samstagnachmittag, dann ohne die großen Namen Nürnberg, Stuttgart, Tabellenführer Bielefeld, Hamburg, würde ich mir wahrscheinlich sonst auch so nicht geben, aber ich war einfach dann mal erwartungsfroh oder wie würde das aussehen, war erstmal gespannt, wie so die Liga dann auch wieder ihren Weg aus dieser langen Pause findet. Hab das ein bisschen verfolgt und dann auch eben ein bisschen intensiver die Erstligakonferenz am Nachmittag. Und es war irgendwie, je näher das Spiel rückte, desto mehr wurde mir jetzt klar, jetzt kommt dieses Gefühl endlich wieder, dass man mitfiebert. Aber es war dann trotzdem natürlich was anderes, weil sonst im Vorfeld, dann selbst wenn man nicht im Stadion ist, dann hört man die Fangesänge irgendwie, dann wartet man gebannt auf die Aufstellung. Es ist alles irgendwie ein bisschen emotionaler, ein bisschen näher dran. Jetzt war es so, dass durch dieses frühe Tor, muss ich sagen, war ich irgendwie relativ schnell auf Betriebstemperatur. Das war der Unterschied zum Spiel gegen Köln, wo ja bis zu dem 1-0 nach einer halben Stunde durch Embolo irgendwie gar nichts passierte. Das war jetzt halt durch diesen Blitzstart von uns total anders. Also deshalb war ich irgendwie deutlich mehr drin, als das jetzt im Derby der Fall war vor über 2 Monaten.
Ja, genau. Und was dazu kommt bei mir, kann ich mich nur anschließen. Vor allem nach diesem 2-0, nach, wann war es, 6,5 Minuten,
genau.
hat man auf einmal gestern was zu verlieren gehabt. Und das sehr, sehr früh im Spiel. Und deshalb setzte dann bei mir so eine Anspannung ein, weil nach so einem 2-0, nach so einem frühen 2-0, dachte ich dann, ja, okay, jetzt geht's drum, jetzt hat Borussia hier was zu verlieren. Jetzt führen wir 2-0, jetzt würde ich auch gerne, dass Borussia das Spiel jetzt nach Hause bringt und die 3 Punkte aus Frankfurt mitnimmt.
Ja, ganz genau. Und die Frankfurter Eintracht ist für mich auch eine Mannschaft, bei der man sich nie zu sicher sein sollte. Alleine dadurch, dass sie mit Bas Dost so eine Wuchtbrumme vorne drin haben, da dann natürlich auch über lange Bälle, vielleicht über Kommissar Zufall auch immer mal wieder zum Erfolg kommen können oder zumindest gefährliche Situationen heraufbeschworen können. Da haben wir das ganz gut weggehalten, finde ich. Es gab eigentlich ja nur diese eine Kamada-Szene, wo dann eben Dost aber nicht dort stand, wo eigentlich der Neuner stehen muss, und der Freistoß von Philipp Kostic. Also generell, Kostic hat durch seine individuelle Klasse da immer wieder die gefährlichsten Frankfurter Szenen heraufbeschworen. Deshalb, ich meine, das war irgendwie so wie immer, auch wenn Fans da sind. Man ist bei einem 2-0 einfach, wenn man Fan der Mannschaft ist, die 2-0 führt, man hat auf einmal was zu verlieren und man weiß ganz genau, wenn der Gegner ein Tor macht, dann ist das wieder auf sehr dünnem Eis.
Ja, genau. Ist auf sehr dünnem Eis. Vielleicht können wir, ich weiß nicht, ob wir kommen später nochmal zum Spielverlauf. Vielleicht wollen wir erstmal die Aufstellung. Für mich auch kam gestern ja sehr spät vergleichsweise. Normalerweise hat man ja immer eine Stunde vor Spielbeginn die Aufstellung schon da. Dann kamen gestern die Spieler von Borussia schon umgezogen an der Commerzbank Arena an, wenn ich das richtig verstanden habe. Und deshalb auch die Aufstellung dann etwas verspätet, sage ich mal, erst knapp 35 Minuten oder was vor Spielbeginn. Ja, wir haben uns gegenseitig vorher die Aufstellung geschickt und ich glaube, zusammengenommen haben wir sie getroffen, oder?
Ja, ganz genau. Ich hatte einen Fehler drin in meinem Tipp, und zwar hatte ich Oscar Wendt auf links hinten gestellt und nicht Rami Benzebaini. Da war ich irgendwie, ich hatte so ein bisschen die Idee, klar, alles rechnet mit Benzebaini auch nach der langen Pause, aber Wendt hat auch immer seinen Mann gestanden und es wurde ja fröhlich durchrotiert, gerade auf der Position im Verlauf der Saison, und deshalb hatte ich Benzebaini hingestellt, deshalb hatte ich Wendt hingestellt, es war aber letztendlich Rami Benzebaini, aber sonst habe ich es tatsächlich getroffen. Du wiederum hattest, glaube ich...
Ich hatte 2 Fehler drin.
Aber du hattest Benzebaini richtig.
Ich hatte Benzebaini drin, genau. Ich hatte 2 Fehler drin, auf die du mich natürlich direkt aufmerksam gemacht hast, noch einen Tag vorm Spiel. Ich hatte Christoph Kramer und Lars Stindl in der Startelf gesehen, wo du dann natürlich berechtigterweise den Einwand direkt in den Raum geschmissen hast. Ja, die waren aber sind noch nicht wieder voll im Saft, sind noch nicht wieder bei 100%. Und sieht man mal, ich war noch nicht ganz wieder drin. Ich war noch nicht wieder voll drin. Ich war noch nicht wieder da drin. Wie ist der Fitnesszustand der Mannschaft? Wie geht's im Training vorwärts? Ich war noch ein bisschen weit weg, muss ich sagen.
Ja, du warst geistig einfach noch nicht auf der Höhe, im Unterschied zu unserer Mannschaft.
Ja, ich war noch ein bisschen länger in der Corona-Pause als die Mannschaft.
Ja, genau. Also kommen wir vielleicht nochmal auf unsere Elf, die dort gestern aufgelaufen ist. Insofern, als dass Kramer und Stindl eben noch nicht bei 100% waren, stand ja irgendwie relativ viel schon fest eigentlich. wenn man nah an der Mannschaft ist und irgendwie auch weiß, wer da so im Verlauf der ersten 25 Saisonspiele die meisten Partien bestritten hat, war eigentlich relativ viel schon klar. Einziges Fragezeichen vielleicht, dass Patrick Herrmann ein Startelf-Mandat hätte bekommen können. Allerdings, da hatte sich Marco Rose ja auch relativ frühzeitig zumindest in Richtung Breel Embolo positioniert, dass er gut trainiert habe und natürlich auch gegen Köln in diesem Geisterspiel einen super Eindruck gemacht hatte. Und an Player und Thüram nach der langen Vorbereitung jetzt führte eigentlich für mich auch kein Weg dran vorbei, weil die sollte man dann, wenn sie fit sind, auch loslassen.
Ja, definitiv. Ich meine, über Thüram brauchen wir gar nicht sprechen. Ich glaube, der war mal sowas von fest in der Mannschaft. Der war fix drin, ganz klar. Und ja, wie du es gesagt hast, dadurch, dass auch Christoph Kramer, Lars Stindl noch nicht bei 100% waren, gab es gar nicht so viele, gab es dann letztlich auch dann am Ende keine Überraschung. Die Mannschaft war so ein bisschen vorhersehbar dann. Ja, umso besser, dass Frankfurt nicht alles vorher gesehen hat. Ich meine, gestern dann auch wieder ein relativ offensiver Stil. Also es war ja dann mit Breel Embolo, der ja gestern auch wieder eine Art Zehner mit Offensivdrang gespielt hat, würde ich mal sagen. Auch fast eine hängende Spitze wieder und somit auch wieder gestern ein sehr offensives System. Jonas Hofmann auf rechts außen, vielleicht das so ein bisschen das, was wir eigentlich in unserer Aufstellung, obwohl wir sie ja personell richtig hatten, aber taktisch vielleicht ein bisschen falsch einsortiert haben, weil wir beide, glaube ich, eher die Doppel-Acht mit Jonas Hofmann und Florian Neuhaus gesehen haben. Letztlich war es gestern ein relativ freier Florian Neuhaus ohne direkten Gegenpart, der vielleicht so als einziger Achter gestern gespielt hat, abgesichert von Tobi Strobel als Sechser und Jonas Hofmann tatsächlich wieder die Rechtsaußenposition eingenommen hat, mit Breel Embolo dann auf der 10, Thüram linksaußen und Player vorne drin, als Grundformation an sich natürlich auch gestern wieder sehr variabel.
Ja, absolut. Also gerade die Variabilität bei den offensiv denkenden Spielern, die zeichnet uns ja die ganze Saison schon aus und das war auch gestern wieder der Fall. Also was mir auch total gut gefallen hat, ist, mal abseits jetzt von dieser Mega-Chance, die Jonas Hofmann kläglich vergeben hat, da kommen wir im Spielverlauf, wenn wir darüber sprechen, noch zu, hat er einfach ein gutes Spiel gemacht und das nicht zum ersten Mal unter Marco Rose. Also Hofmann ist für mich einer der Spieler, die unter Rose nochmal richtig aufgeblüht sind. Und auch Breel Embolo hat ein tolles Spiel gemacht, jetzt gar nicht mal so, weil er jetzt irgendwelche super Szenen initiiert hat, aber er war irgendwie immer wirklich im Geschehen nah dran und über ihn ging einfach viel. Also diese Position, was ist es dann irgendwie, so ein verkappter Zehner ja irgendwie hinter einer offensiven Dreierreihe, die scheint ihm ganz gut zu bekommen. Also das hat mir insgesamt ganz gut gefallen und du hast es berechtigterweise angesprochen, der Auftritt war insgesamt sehr offensiv ausgerichtet. Also man darf ja auch nicht verdenken, dass wir mit Leiner und Benze Baini unfassbar offensiv denkende Außenverteidiger haben und dann eben mit Tobi Strobel tatsächlich im Mittelfeld nur einen, der sich wirklich um Defensivaufgaben rein gekümmert hat, weil Neuhaus ist ja auch irgendwie ein Spieler, der tendenziell auch immer eher nach vorne denkt.
Ja, genau. Und was mir auch gut gefallen hat, hat man jetzt auch schon ein, zwei Mal gesehen, wenn Jonas Hofmann die Rechtsaußenposition gespielt hat. Gestern ist es mir nochmal extrem aufgefallen, da auch die Variabilität drin. Da ist das System so ein bisschen asymmetrisch, weil Jonas Hofmann nicht wirklich der Gegenpart von Markus Thüram ist auf der rechten Seite, sondern es auch immer wieder passiert ist, dass Jonas Hofmann sich tatsächlich so ein bisschen auf dieser Achterposition so ein bisschen ins rechte Mittelfeld hat fallen lassen, während Thüram immer auch im Pressing vorne draufgegangen ist und immer vorne geblieben ist, wohingegen sich dann, wenn Embolo draufgegangen ist, Player sich wieder ein bisschen nach rechts hat fallen lassen und man dann so eine Art 4-3-3 hatte, tatsächlich mit Hofmann etwas zurückgezogen, Embolo vorne rein und Player dann auf die rechte Seite rausgefallen Und diese Asymmetrie, die hat mir ganz gut gefallen. Damit kamen die Frankfurter nicht gut zurecht. Dass Gladbach das einfach ganz variabel auch angeht und da auch ganz variabel ist in der Verteidigung. Weil Frankfurt war am Ende die Mannschaft mit mehr Ballbesitz und die Mannschaft, die natürlich nach dem frühen 0-2-Rückstand aus Frankfurter Sicht auch früh gefordert war, das Spiel an sich zu reißen.
Das hat man ab einem gewissen Zeitpunkt sehr deutlich gemerkt, dass wir uns dann auch auf dieser 2-0 oder später 3-0-Führung sehr ausruhen konnten und wirklich sehr punktuell noch Akzente setzen konnten. Also, dass wir sehr sicher erstmal stehen mussten, uns darauf konzentrieren konnten und dadurch wiederum jetzt nicht irgendwie super diese Ballstaffetten hatten oder mega lange den Ball haben laufen lassen im Mittelfeld. Wir sind dann immer sehr schnell durch deren Mittelfeld gekommen und haben eine Vielzahl von Kontergelegenheiten auch in der Entstehung schon gehabt. Also da waren jetzt, ich denke jetzt gar nicht mal an diese mega Hoffmann-Chance oder die Chance von Hermann in der Nachspielzeit, wo man wirklich die klare Torchance hatte, sondern auch über viele Szenen, wo man dann so im zweiten Drittel des Spielfelds schon war, in einer irgendwie 3-3 oder 3-4 Situation, wo man es dann einfach schlampig hat ausgespielt. Also das gefiel mir ganz gut. Das war einfach sehr ökonomisch und geradlinig dann gespielt und da hat man für mich gesehen, dass spielerische Mannschaften jetzt, wir haben natürlich nur einen Spieltag absolviert oder wir jetzt in dem Fall zwei wegen des Geisterspiels auch schon gegen Köln, aber dass spielerische Mannschaften im Vorteil sind. Gerade wenn du bedenkst, Eintracht Frankfurt, die kommen dann auch übers Publikum nochmal. Wenn dann da irgendwie das 1-2 in der Luft liegt, dann ist das ein ganz anderes Ding, glaube ich, als wenn du eben diese Publikumskomponente gar nicht hast.
Ja, vor allem denke ich da an so eine Szene in der ersten Halbzeit, wo ich glaube, Nico Elvedi war es, oder Matthias Ginter, der einen schlampigen Fehlpass spielt, Bas Dost dann den Ball erobert und dann diese Chance von Kamada, glaube ich, da dadurch entstanden ist, die dann letztlich verpufft ist. Wollte ich mir gestern jetzt nicht vorstellen, wie es wäre, wenn 45.000 Leute vor Erregung auf einmal aufspringen in der Situation, wo Dost den Ball holt. Dann wird es natürlich auch nochmal eine ganz andere Stimmung im Stadion und dann ist vielleicht auch der Fokus des Stürmers noch ein bisschen mehr da und vielleicht steht dann ein Bas Dost da und schiebt den Ball am Ende über die Linie. Und das war gestern zum Glück eben für Borussia nicht der Fall, dass das Publikum da war und die Eintracht nochmal pushen konnte. Aber was du auch schon angesprochen hast, so dieses teilweise schlampig zu Ende gespielt, das ist ja irgendwie was Borussia jetzt schon länger begleitet. Also dieses, dass man das Gefühl hat, Borussia ist die überlegene Mannschaft, die stärkere Mannschaft, aber sie kriegt den Gegner nicht ganz an den Boden. Oder also, wie würdest du es beschreiben?
Ja, tatsächlich, das ist etwas, was wir auch hier im Podcast schon immer mal wieder besprochen haben. Erstmal muss man sagen, ist es ja was Gutes, wenn man da die Kritikpunkte hat oder wenn man da Kritik ansetzen muss. Weil das heißt erstmal, dass wir den Gegner, die gegnerische Mannschaft schon irgendwie auf der Schippe haben, es aber nicht schaffen, den Gegner auch irgendwie zu begraben dann, ne? Also das war ja gestern wieder exemplarisch. Im Prinzip haben wir dann das Tor gemacht aus einer Situation heraus, also das 3-0, wo man auch eine dieser Chancen dann hatte, wo man dann irgendwie relativ leicht durchgekommen ist, aber wo eigentlich das Tor nur dadurch passiert, weil die Frankfurter da oder der Ndika war es, glaube ich, ein dummes Foul begehen. Eigentlich war die Szene auch wieder gelöscht. Also da war Trapp eigentlich auch wieder näher am Ball. Was ich eben damit sagen wollte oder angedeutet habe, es gab so viele Szenen, wo man dann einfach diesen, es ist vielleicht der vorletzte Pass, wo man den vorletzten Pass 20, 25 Meter vom gegnerischen Tor schlampig spielt. Und ich habe mir auch im Nachgang nochmal meine Gedanken dazu gemacht. Irgendwie bin ich fast froh, dass man diese Gegner nicht mit 5-6-1 wegschießt von der Platte, weil irgendwie als Gladbach-Fan denke ich dann immer so an diese Michael-Frontzeck-Saison, als wir 6 Tore in Leverkusen gemacht haben, danach 4-0 gegen Frankfurt verloren haben, den zweiten Saisonsieg. Ja, genau. Den zweiten Saisonsieg irgendwie 8 Wochen später holen mit einem 4-0 in Köln. Und da hatte ich immer das Gefühl, dadurch ist der Fokus krass verloren gegangen. Und dadurch, dass wir immer wissen, selbst so ein Spiel in Frankfurt, wo wir 80 Minuten lang super spielen, 3-0 führen, auf einmal macht der Silva das Tor, dann hat Gacinovic noch einen strammen Schuss, der nur knapp vorbeigeht. Selbst in so einer Partie wissen wir erst irgendwie in der 92. Minute, wir gewinnen das Ding. Und ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht für die Entwicklung einer Mannschaft, dass dieser Fokus behalten wird. Und vor allen Dingen ist es, glaube ich, auch leichter in solchen Fällen für das Trainerteam immer wieder darauf hinzuweisen, Leute, Fokus behalten über 90 plus 4 Minuten.
Ja, gebe ich dir total recht. Ich glaube auch, dass das gar nicht so verkehrt ist. Aber da muss sich die Mannschaft trotzdem noch weiterentwickeln und da muss die Mannschaft hinkommen. Das ist so ein bisschen, für mir kommt das immer so ein bisschen vor wie eine Katze, die eine Maus fängt. Eigentlich weiß nach wenigen Minuten weiß jeder, wer stärker ist, wer der Stärkere ist. Aber die Katze spielt noch so ein bisschen mit der Maus, bis sie sie endgültig erledigt. Und so ist das bei Borussia auch. So dieses, man hat das Gefühl, jetzt nach dem 2-0 gestern, die Jungs haben ja Bock. Ist ja nicht so, als würden die sich dann hängen lassen und sagen, ja, okay, wir denken jetzt ins nächste Spiel. Die haben ja Bock, Fußball zu spielen und die sind ja motiviert. Aber es ist immer noch so ein bisschen, man hat da ein bisschen das Gefühl, jetzt machen wir es auch schön. Jetzt wollen wir ja auch nett spielen. Und mir fehlt da so ein bisschen der Killerinstinkt. Also vielleicht so ein bisschen weniger Katz und Maus spielen, sondern vielleicht mal in der einen oder anderen Situation, so wie die Bayern das machen, irgendwie Löwe und Gazelle. Also einfach zubeißen und das Ding beenden und fertig. Und das würde ich mir wünschen, dass es da vielleicht in der einen oder anderen Partie, wo das durchaus möglich ist, wo es noch ein bisschen mehr in die Richtung geht. Aber du hast es auch gesagt, das ist Meckern auf extrem hohem Niveau. Wir können froh sein, dass Borussia spielerisch die überlegene Mannschaft ist gegen Eintracht Frankfurt. Da waren wir vor nicht allzu langer Zeit auch weit von entfernt.
Ja, vor nicht allzu langer Zeit war das eine Partie auf auch spielerisch ähnlichem Niveau. Und ich finde, da hat man jetzt wirklich gemerkt, wo die Unterschiede liegen. Dadurch, dass diese Komponente Zuschauer, dass diese Komponente Unterstützung von den Rängen komplett fernblieb und jetzt auch in den nächsten 8 Spielen fernbleiben wird, da zeigt sich dann schon eher mal, welche Mannschaft wirklich in einer Partie die fußballerisch bessere ist. Das ist natürlich auch ein Stück weit ja, oder auch ein fragiles Gebilde, wenn man zum Beispiel sich das Spiel von Leipzig gegen Freiburg anschaut. Auch da ist natürlich Leipzig die fußballerisch bessere Mannschaft. Er spielt sich eine Vielzahl an Chancen, aber wenn sie diese Chancen einfach nicht nutzen und der Gegner in Führung geht, dann ist es wie immer, dann ist es sogar eher vielleicht gegenteilig, dass man dann ohne die Zuschauerunterstützung noch mehr in so einem Trott ist und ja, auf einmal rinnt die Zeit davon und am Ende macht man eben nur ein Tor und kann das Spiel nicht mehr komplett drehen. Also das ist natürlich auch ein fragiles Gebilde, aber grundsätzlich finde ich, hat man ganz schön gesehen, was es bedeutet, ohne Zuschauer als spielerisch bessere Mannschaft früh in Führung zu gehen.
Ja, ganz genau. Und Borussia hatte gestern ja noch unendlich viele Chancen. Wir haben es ja gerade schon thematisiert, die vielen Chancen. Vielleicht auf eine müssen wir auf jeden Fall noch eingehen, denke ich. Da kommen wir nicht drum herum. Ich weiß gar nicht, wann es war, die irgendwann 85. Minute, war es noch vor dem 3-1? Ja, nach dem 3-1 war es,
nach dem 3-1.
Stand schon 3-1.
Genau.
Ja, Jonas Hofmann, er hat gestern, glaube ich, selber gesagt, ein bisschen peinlich. Mehr Optionen kann man kaum haben, aber er findet den Fuß von Hinteregger. Was ist da los?
Ja, also Martin Hinteregger und Borussia, da gibt es ja auch eine Vorgeschichte. Hinteregger hat, glaube ich, insgesamt 4 Tore gemacht. 2 gegen uns für andere Vereine und 2 ja auch gegen uns im Dress der Borussia, also 10 Spiele, 2 Eigentore. Ja, irgendwie scheint er nur gegen uns wirklich ein sehr guter Bundesliga-Verteidiger zu sein und das war irgendwie auch eine typische Hinteregger-Aktion, um mal mit dem Verteidiger anzufangen. Das kommt mir immer ein bisschen zu kurz, dass man ja auch vielleicht mal kurz loben sollte, weil wie er da das Bein auspackt, die Grätsche auspackt, das war schon gigantisch. Aber es hat auch mal wieder gezeigt, Jonas Hofmann kann alles und Rosa hat ihn auch noch ein Stück weit besser gemacht, als er ohnehin schon war. Nur Tore schießen, das ist nicht so sein Ding. Und ja, also er hätte ja wirklich, er hätte es irgendwie dann doch ein bisschen besser machen müssen. Da bin ich auch ganz bei Jonas Hofmann, der gesagt hat, es war in erster Linie sehr peinlich.
Ja, wenn man die Bilder so sieht, also ja, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer, kann man immer sagen, er kann den Ball auch in aller Seelenruhe zu Player oder Hermann, die beide mitgelaufen waren.
Aber wäre das nicht abseits gewesen? Das habe ich mir hinterher gedacht, weil Trapp ist ja schon, Trapp ist ja einfach nicht mehr da. Dementsprechend naja, wäre es doch abseits gewesen.
Also Player war auf jeden Fall hinter ihm. Das wär dann kein Abseits gewesen. Und Hermann, weiß ich nicht, der war auch auf ähnlicher Höhe. Ich glaube, es hätte auch passen können, dass er da, ich glaube, Patrick Hermann hat sich auch ein bisschen fallen lassen. Also ich glaube, er hätte den Ball auch dann zurückgespielt auf Patrick Hermann. Ich glaube, das wäre gegeben worden.
Okay, okay. Wie auch immer, es war ja dann nicht mehr entscheidend, aber wenn irgendwie der Gacinovic da tatsächlich die Fackel auspackt und das Ding nicht knapp neben Sommers Kasten geht, sondern irgendwie vom Innenpfosten ins Tor, dann wäre das wirklich nochmal spannend geworden und da hätte ich dann schon mich noch deutlich mehr geärgert, weil so eine hitzige Nachspielzeit, auch ohne Fans, die kann man sich ja dann schon mal sparen. Wie auch immer, es ist gut gegangen, wir haben 3-1 gewonnen und ich würde sagen, wir können den ersten Haken machen hinter die Spielzeit, hinter die neue Spielzeit nach Corona. Wir haben den ersten von 9 Gegnern jetzt besiegt und also ich bin eher optimistischer geworden jetzt für den Rest der Saison, auch weil man eben gemerkt hat, wir haben spielerisch eigentlich gar nichts eingebüßt, was wir vor der Pause nicht schon immer auf den Rasen gebracht haben und vielleicht ist es in einigen Situationen sogar ein Vorteil. Gerade wenn wir über diese Spiele reden in Freiburg, in Bremen, wenn das Publikum eben das Gegnerische nicht dabei ist. Andererseits fehlt uns natürlich auch das Publikum zu Hause gegen Wolfsburg, Hertha, Union. Das ist auch klar, ne?
Und Leverkusen nächste Woche nicht zu vergessen. Ja, ganz klar. Ja, wir können uns nur überraschen lassen. Der Start war gut. Ich denke, es war nochmal ganz wichtig, jetzt auch neues Selbstvertrauen zu tanken für die Jungs. Nach dieser langen Pause weiß ja dann doch keiner, wo er steht. Und so ein bisschen Selbstvertrauen muss man sich dann auch neu erarbeiten. Und da kann es nur Gold wert sein, da gestern gewonnen zu haben. Ich wollte noch ein anderes Thema ansprechen, Kevin. Wir sind ja auch quasi ein Gossip-Podcast, ist ja ganz klar, also ganz, ganz klar. Das Thema Frisuren. In Zeiten von Corona, wo die Friseure teilweise geschlossen haben. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich hatte das Gefühl, dass bei Leuten wie Tobi Strobel, Jonas Hofmann, da waren die Haare schon etwas länger. Jan Sommer auch.
Tatsächlich, bei Sommer ist es mir jetzt nicht wirklich aufgefallen. Allerdings ist ja auch die Grundhaarlänge außerhalb von Pandemiezeiten bei Jan Sommer relativ lang. Das Gegenteil dazu aber Kevin Trapp. Der hat es ja, ganz radikal gemacht. Also ich denke mal, er wird noch vor Corona sich wahrscheinlich die Haare selbst rasiert haben. Also das ist meine Theorie zu Kevin Trapp, weil der hatte ja sehr wenig auf der Pläte.
Der hatte so kurze Haare, dass ich zwischenzeitlich, als er rauskam, irgendwie dachte, ach, das muss der Renault sein, der da im Tor steht.
Ja, oder Wiedwald. Das dachte ich nämlich wirklich kurzzeitig, weil Wiedwald sieht nämlich wirklich auch so aus normalerweise.
Ja, also da haben die Spieler uns schon ein bisschen verwirrt, um nochmal, ja, einige Spieler von Borussia setzen dann nicht auf den Kurzhaarschnitt, sondern doch eher auf die Löwenmähne. Da vielleicht nochmal an der Stelle, ja, wäre nett, wenn sie dann auch denselben Killerinstinkt an den Tag legen würden. Insbesondere Jonas Hofmann, wenn er schon die lange Mähne hat.
Ein Gossip-Thema noch, vielleicht ist es auch gar nicht so Gossip, aber in Zeiten von Corona müssen wir natürlich auch über den Torjubel reden und da fand ich, haben wir uns sehr kreativ gezeigt. Das hat mir sehr gut gefallen, also gerade wenn man jetzt bedenkt, was da jetzt auch wieder auf die Herthaner einprasselt, die sich irgendwie so als einzige nicht an die Vorgaben oder lassen wir es Empfehlungen nennen, an die Empfehlungen der DFL halten oder gehalten haben an den bisherigen Spielen dieses 26. Spieltags.
Ja, also mal abgesehen davon, also was bei den Hertha-Spielern los ist, weiß ich auch nicht. Ich meine, wenn der eine Kollege gerade wegen einem Händeschütteln seine Karriere beendet quasi, dann bin ich doch nicht so blöd und springe den anderen Leuten auf den Rücken, wenn die ein Tor schießen. Also ich meine, was ist denn da los?
Ja, ist irgendwie typisch Hertha, muss man mittlerweile sagen. Hertha ist auch irgendwie so der neue Chaosverein Deutschlands. Also das ging relativ schnell.
Ja, wobei das Spiel natürlich gestern überraschend gut war. Bruno Labbadia mit einem grandiosen Debüt. Das muss man ja schon Hertha da auch zugutehalten. Habe ich nicht mit gerechnet. Respekt an der Stelle. Nur deshalb ist es ja auch zu den Szenen gekommen, die wir gerade angesprochen haben. Aber wir sind vom Thema etwas abgedriftet. Es ging eigentlich um die Jubel von Borussia und nicht von Hertha. Ja, fand ich auch gut, um das Thema mal kurz abzuhaken.
Ja, wenn wir jetzt noch gar nicht reingeholt haben, denn wir müssen auch mal kurz durchschnaufen, kurz wechseln in Zeiten von Corona, wo man sogar fünfmal wechseln darf, soll ein Wechsel der Stimmen hier natürlich auch weiterhin gegeben sein. Wir holen unseren dritten Mann im Bunde rein, Dobbys Meinung zum Spiel in Frankfurt zum 3:1.
Was für ein geiler Spieltag, wenn man überlegt, Leipzig spielt zu Hause nur unentschieden in Freiburg, spielt uns total in die Karten und wir gewinnen echt nach der langen Corona-Pause bei der Eintracht in Frankfurt. Und ich muss sagen, irgendwie, ich glaube, die Mannschaft hat auch gleich das umgesetzt, bestimmt, was Marco Rose vorgegeben hat. Sofort aggressiv aufs Tor spielen. Ja, ich würde eher mal sagen, Fabian, Frage an dich. Wann hat Gladbach mal so ein schnelles Tor gemacht in der Bundesliga? Also mir fällt spontan jetzt gar nicht mal so schnell ein. Ich glaube, nach 30 Sekunden gleich das 1:0. Wir sind super wieder in die Saison gestartet. Nach der dritten Pause, wenn man so will. Richtig geil. Und haben genau gleich schon noch weitergemacht. Gleich der Anschluss auch in der 7. Minute. Das Einzige, was man dann vielleicht bemängeln muss, ist, dass wir in der Halbzeit nicht nur ein Drittel nachgelegt haben. Denn mit besserer Chancenverwertung hätten wir da sogar in der Halbzeit noch 3 oder 4-0 so in der Halbzeit gehen können. Die Frankfurter kamen ja in der ersten Halbzeit überhaupt nicht ins Spiel. Die zweite Halbzeit ging ja genauso los eigentlich, wenn man so will. Hatten wir auch gute Chancen vorne. Und dann kam ja der Elfmeter, der 3:0. Ich hatte sowieso ein Gefühl, dass Benze bei Ihnen schießt. Aber genau auch wieder links unten wie gegen München. Dann kam ja noch der Anschluss zum 1:3. Da habe ich ganz ehrlich noch ein bisschen gezittert. Aber ich muss sagen, ganze Zeit gesehen, die 90 Minuten, 94 Minuten im Spiel, waren wir, ja klar, verdient besser. Absolut. Und auch vom 3:1, wir hätten eigentlich sogar noch wirklich höher gewinnen müssen mit 4 oder 5:1. Die Chancenverwertung hätte man wirklich mal ein bisschen konzentrierter machen sollen. Das einzige Mal im Spiel, fand ich, hatten wir hin und wieder ein paar Unsicherheiten beim Abspiel. Wir haben viele unnötige Ballverluste gehabt und dadurch unser Spiel und die Konter nicht richtig schnell zu Ende gespielt. Ein bisschen mehr Konzentration, dann wäre das noch besser gewesen. Aber war schon richtig geil. Und ja, ich würde sagen, zweites Geisterspiel, zweiter Sieg. Geistermeister. Geistermeister, Geistermeister, VfL, Geistermeister, 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 VfL. In diesem Sinne, es riecht nach Champions League, Leute. Es riecht nach Champions League. Jetzt haben wir erstmal Leipzig überholt, dritter Platz. Und ich glaube voll, das wird noch ein richtig schönes, ja, Happy End vielleicht für uns nach der Corona-Bundesliga-Saison. In diesem Sinne, eine schöne Woche euch allen. Kevin, Fabian, bleibt gesund. Alle Zuhörer vom Pfostenbruch, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Euer Dobby.
Ja, danke an Dobby, unseren ständigen Gastmoderator hier im Pfostenbruch. Zwei Anmerkungen erstmal von mir, bevor wir dann Dobbys Frage nach dem schnellsten Borussia-Tor auflösen werden. Anmerkung Nummer 1, Benze Baini hat gegen Bayern aber in die andere Ecke geschossen. Also links von Neuer, aber rechts sozusagen von ihm. Also das war jetzt das andere Eck bei diesem Elfmeter. Dazu, das haben wir auch noch nicht ausreichend gewürdigt, Benze Baini war wirklich wieder überragend stark und hat jetzt, ich glaube, bei 12 Bundesliga-Einsätzen 5 Tore gemacht. 2 Assists für einen Linksverteidiger, sensationell. Und zweite kurze Anmerkung, es piept irgendwie bei Dobby irgendwie im Hintergrund. Ich weiß nicht, was da los war. Ich weiß nicht,
oder Waschmaschine fertig.
Ja, so klang es. Waschmaschine fertig oder irgendwie Backofen, irgendwie sowas. Also wir hoffen, es ist nichts angebrannt und es liegt nichts mehr in der Waschmaschine bei Dobby.
Ja, Geistermeister finde ich auch einen spannenden Begriff. Sind wir, glaube ich, noch ein paar Meter von entfernt, aber ja, spannend. Ja, Dobby hat es angesprochen. Wann war es denn so schnell? Ja, es gab schon ein paar Spiele, wo es so schnell war, aber am schnellsten war es, glaube ich, 1997, Kevin.
Richtig, Martin Dahlin, der geschätzte schwedische Torjäger in Diensten unserer Borussia. Im Borussenduell bei Borussia Dortmund hat er getroffen beim 3:1. Dortmund damals in der Saison als erster in diese Partie gegangen. Wir waren eher im Abstiegskampf und gewinnen dort aber 3:1. Und ja, in Führung gebracht hat uns Martin Dahlin nach wenigen Sekunden. Wir hören mal rein in den legendären Kommentar damals von Werner Hansch.
Effenberg. Winhoff, dann Flipsen, außen kommt Schneider, Dahlin, das 0:1 nach 16 Sekunden.
Er war noch ein bisschen schneller als Alassane Plea, aber 16 Sekunden, ja, stabile Nummer. Und mir ist noch eingefallen, Oskar Wendt war auch ziemlich schnell gegen Dortmund. Vor 5 Jahren muss das gewesen sein. Auch so ungefähr nach 30 Sekunden oder so. Plea hat sich jetzt, soweit ich das richtig überblicken konnte, auf Rang 5 eingereiht in der Liste der schnellsten Borussia-Tore in der Bundesliga.
Ja, war auf jeden Fall schnell genug. War in der ersten Minute. Also aber ich, wenn ich gerade recht überlege, also ich habe jetzt gerade Effenberg, Winhoff, Schneider, Flipsen und Dahlin, also 5 Spieler von Borussia, die bei dem Tor noch in den 16 Sekunden vorher am Ball waren. Ich bin mir nicht sicher, aber könnten gestern fast weniger gewesen sein, oder?
Das kann durchaus sein, da sich ja am Ende Hofmann und Plea den Ball auch per Doppelpass gegenseitig zugeschoben haben. Man darf auch nicht vergessen, ich habe den Handstoß am Anfang kurz sogar noch abgeschnitten. Es kam ein langer Ball auf Effenberg. Dementsprechend war also auch definitiv noch ein weiterer Spieler am Ball in der Entstehung, in diesen 16 Sekunden damals im Westfalenstadion.
Kam mir gerade viel länger vor. Damals tickten die Uhren wahrscheinlich noch anders.
Ja, genau. Genau so wird es sein. Früher war alles besser, wir wissen es alle. Fabian, gucken wir aber nochmal in die Zukunft und schauen jetzt nochmal auf das, was uns jetzt in den nächsten Tagen, Wochen erwartet. Es geht weiter. Du hast es schon einmal kurz anklingen lassen mit der Partie gegen Leverkusen. Jetzt zeichnen wir am Sonntag, 17. Mai auf. Leverkusen spielt erst morgen Abend am 18. in Bremen. Das ist natürlich auch von großer Bedeutung für die Tabellensituation dort oben. Wir haben jetzt erstmal die Leipziger hinter uns gelassen. Gewinnt Leverkusen erwartungsgemäß in Bremen, dann liegen zwischen Platz 3 uns und Leverkusen Platz 5 nur 2 Punkte. Das kann auch richtig eng werden und dementsprechend wichtig wird auch das direkte Duell.
Ja, ganz klar. Also dieses ist ein bisschen schade, dass wir diese Komplettsituation oder diesen Überblick jetzt noch nicht haben oder dieses Spiel jetzt morgen noch nicht haben. Ja, da kann man natürlich ja quasi auf Schützenhilfe von Werder Bremen jetzt morgen hoffen. An sich ist es natürlich eins der richtungsweisenden Spiele jetzt überhaupt um die Champions League, in dem es um ganz klar um Big Points geht, Leverkusen auf Distanz zu halten und möglicherweise es auf die Champions League Plätze zu schaffen, wobei natürlich auch da erstmal klar sein muss, dass nächste Saison überhaupt wieder Champions League gespielt werden kann. So ganz genau weiß man ja auch alles nicht, ob man nicht am Ende dann doch für die Katz spielt oder nur für den Tabellenplatz.
Ja, richtig. Da hatten wir ja auch schon in der vorigen Woche drüber gesprochen, dass das ein bisschen schwierig ist, auch für uns als Fans von Borussia da so komplett mitzugehen und mitzufiebern. Das ist halt noch ein bisschen gedämpfter, weil man eben nicht genau weiß, für was spielt man eigentlich. Wie auch immer, gehen wir das Spiel gegen Leverkusen an. Jetzt haben wir den Heimvorteil, der keiner ist. Das ist natürlich ein bisschen schade. Allerdings, ich kann mir gut vorstellen, dass das ein richtig schönes, offenes Spiel gibt, da ja auch Leverkusen grundsätzlich eine sehr offensiv denkende Mannschaft ist.
Ja, Leverkusen eine grundsätzlich offensiv denkende Mannschaft, eine grundsätzlich auch sehr attraktiv spielende Mannschaft, die natürlich auch ein Interesse haben, immer nach vorne zu spielen. Ich glaube, das ist ja das Erste, was Peter Bosch seinen Mannschaften einimpft, quasi, jetzt auch war jetzt kein Corona-Gag. Es ist das Erste, ja, was für ihn besonders wichtig ist, seine Mannschaften immer offensiv spielen zu lassen, immer ja von der Leine zu lassen. Und ja, das hat man Leverkusen angemerkt. Er hatte auch bei Leverkusen mal wieder so ein Tief, wie er es auch in Dortmund hat, wo in Dortmund dann direkt die Verantwortlichen die Reißleine gezogen haben, nachdem es ergebnistechnisch mal nicht so gut lief. Die Leverkusen haben an ihm festgehalten. Und jetzt hatte sich Bayer Leverkusen gerade nach der Winterpause in den Wochen vorher wirklich zu einer absoluten Spitzenmannschaft entwickelt, die in absoluter Topform ja aus dieser Saison gerissen wurde, wie alle anderen Mannschaften, aber die Leverkusener eben in Topform. Und auch da, wir wissen es natürlich jetzt nicht so ganz, weil wir dieses Bremen-Spiel jetzt morgen Abend erst sehen werden, wie die Leverkusener jetzt aus dieser Pause rauskommen. Aber nichtsdestotrotz muss man erstmal davon ausgehen, dass mit dem Spielermaterial auch die Leverkusener nächste Woche in guter Form bei Borussia antreten werden.
Ja, das wird also fußballerisch eine ganz andere Bewährungsprobe für unsere Mannschaft, als das jetzt in Frankfurt der Fall war. Also da kann man sicherlich ja keine zwei Meinungen haben, dass Leverkusen natürlich fußballerisch auf einem anderen Niveau agiert als Eintracht Frankfurt. Wie auch immer, wir sind jetzt erstmal gut aus den Startlöchern gekommen, haben jetzt schon zwei Geisterspiele hinter uns, beide gewonnen. Das sieht doch sehr gut aus und wir werden natürlich auch nächste Woche uns melden und dann ausführlich über die Partie gegen Bayer Leverkusen sprechen. Fabian, ich würde sagen, dabei belassen wir es erstmal für heute und ja, mit voller Kraft Richtung Champions League, vielleicht Geistermeister. Man kann ja vielleicht mal ein bisschen träumen, auch wenn das alles bei den Umständen ein bisschen schwerer fällt als sonst.
Ganz genau, ja, in diesem Sinne, Dobby, vom Spitzenreiter zum Geistermeister. Schauen wir mal, wird noch fußballerisch eine interessante Saison. Wir haben es angesprochen aus Fußballromantiker-Sicht. Ich glaube, das müssen wir jetzt nicht jede Woche wieder erwähnen, dass auch da unser Herz blutet, wenn wir diese Spiele sehen und dass wir da auch durchaus Bedenken haben. Wir wollen es jetzt aber nicht jede Woche in diesem Podcast erwähnen, dass wir Geisterspiele scheiße finden. Wir finden Geisterspiele scheiße, aber wir sind halt auch Fans des Sports und freuen uns deshalb einfach, dass dieser Sport auch wieder läuft und dass Borussia wieder spielt. Und deshalb werden wir jetzt nicht jede Woche erwähnen, dass wir Geisterspiele grundsätzlich nicht gut finden. An sich ja, freuen wir uns jetzt auf die kommenden Wochen. Und ja, es ist halt der kleine Schritt Richtung Normalität. In diesem Sinne, alle bleibt gesund.
Gesund bleiben und ja, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.